Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Es ist Weihnachten und damit allerhöchste Zeit, dass der Flugshow-Weihnachtsmann Andi Goldberger mal wieder bei uns in der Sendung vorbeischaut. Ja, und gab es je einen besseren Anlass, als heute mit Goldi zu sprechen? Es geht natürlich um die Vierschanzentournee, die ab dem 28. Dezember in Oberstdorf stattfindet. Und ja, der Goldi und ich machen dieses Gespräch über die Tournee seit vielen Jahren. Aber noch nie war die Ausgangslage für Deutschland und Österreich so gut, wie es heuer ist. Wir hatten am Anfang ein paar Tonprobleme, deswegen werdet ihr jetzt einen relativ direkten Einstieg in das Gespräch mit dem Goldi hören. Aber keine Sorge, ihr habt nichts verpasst. Alles Wichtige, was ihr zur Tournee wissen müsst. Wie ist die Ausgangslage und wie fühlt es sich denn eigentlich an, so als Favorit oder Mitfavorit zu einer Vierschanzentournee zu fahren? Goldi hat das im Endeffekt schon alles miterlebt und deswegen wieder einmal super spannend, was er da für Einblicke geben kann. So, jetzt wünsche ich euch allen natürlich frohe Weihnachten. Feiert schön, besinnliche und hoffentlich gesunde Tage für euch alle. Ruht's euch aus, denn ab 28. Dezember wird's richtig abgehen. Wir hören uns dann nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf wieder. Frohe Weihnachten. Fliegt's, soweit's geht.
Wenn wir uns die österreichische Mannschaft anschauen, lieber Andi, so ganz überraschend kommt diese Entwicklung ja nicht. Die hatte sich in den letzten Jahren schon angedeutet. Stefan Kraft, wenn er gesund ist, extrem konstant. Dahinter ein Jan Hörl, ein Daniel Čufenik, Manuel Fettner, alles solide Top 15, Top 10, sogar Podestspringer. Bist du im Endeffekt, geht's dir wie mir, dass du sagst, das ist im Endeffekt, was wir auch jetzt sehen? Das, worauf man aufbaut, was sich in den letzten Jahren einfach entwickelt hat.
Ja, genau, vor allem das ist schon, und es kommen ja hinten auch dann auch wieder nach, es kommt nur ein Stefan Embacher, Jonas Schuster, Gott sei Dank haben wir jetzt auch wieder die Quote geholt, der sechste Startplatz durch den Clemens Aigner, ist immer wichtig, wenn du so einen sechsten Startplatz hast, und was halt jetzt erfreulich ist, weißt du, wir wollen schauen, dass der Kraft ist eigentlich, der Siegspringer, der muss immer meistens die Kohlen aus dem Feuer reißen, aber jetzt hat er halt schon, glaube ich, schon mehr Rückendeckung durch den Čufenik, durch den Hörl, auch Fettner, Heiberg, weißt du, die haben auch mannschaftlich besser, da ist auch dann eine bessere Stimmung wieder drinnen, das merkst du schon. Und falls einmal der Stefan auch mal einen schlechten Tag hat, ist auch schon ein paar Mal in Garmisch-Partenkirchen bin, ist, dass wenigstens die anderen dabei sind. Das ist schon mannschaftlich die Stärke, weil, ja, die letzten zwei haben es zwar den Nationen Cup gewonnen, aber letztes Jahr war es schon wieder knapp, aber jetzt, also mannschaftlich, ist schon gut. Obwohl es mir ein bisschen überrascht, mit trotzdem, dass Österreich und Deutschland so weit vor den anderen sind. Mhm. Das ist das. Und vor allem bei den Deutschen muss ich nur sagen, letztes Jahr der Saisonstart von Deutschland, ich glaube in Wismar, da bei dem Hybridauftakt, da war keiner unter die 10. Und heuer haben sie einen fulminanten Start hingelegt. Gell, das ist schon sensationell. Da war im ersten Wettkampf, war, glaube ich, der Karl Geiger eigentlich der Top-Favorit oder immer, der Top-Mann, auf einmal nur mehr 5 bester Deutscher. Und warum anscheinend eigentlich der konstanteste oder der, was für mich da momentan eigentlich in der besten Form springt, ist für mich der Andi Wellinger. Der hat aber noch kein Springen gewonnen, gell? Ist konstant vorne dabei. Und Geiger und Paschke haben aber die Springen gewonnen. Also, das spricht schon für Deutschland, dass die einfach eher wirklich so Top-Springer haben. Wie Wellinger, Geiger, Paschke, Laie und weißt du, da sitzt nur mal ein Konstantin Schmid oder ein Eisenbüchler, die sind jetzt weit weg eigentlich vom fixen Weltcup-Platz, weil sie müssen so einen Hamann raustun, weil sie den fünften oder den sechsten Platz weggeholt haben.
Genau.
Und dann gibt es die nationale Gruppe jetzt, weißt du, in Oberstdorf und Garmisch. Die fällt leider dann in Österreich in Bischofshofen mehr oder weniger weg mit den Top-Leuten, weißt du, weil da wieder Kontinentalcup gleich ist in Garmisch auch für die Dings, dieses Ding, aber ich meine, die kann man nicht für die Gesamtwertung in Frage, aber rein rein Papierform, wenn man so sagt, ist die Ausgangslage für Deutschland nur mal Spur besser.
Ja.
Muss man da sagen.
Genau, zur nationalen Gruppe. Also der Steff hatte mir im Vorfeld der Saison, habe ich mit ihm gesprochen, da meinte er zu mir, dass man die nationale Gruppe in Garmisch einsetzt und dann beim Skifliegen in Oberstdorf. Das heißt
aber gar nicht in Oberstdorf, weil die da in Engelberg wahrscheinlich nur springen. Das kann eh sein.
Das ist das eine. Und das andere ist, er sagt auch, wir wollen auch die jungen Leute, wir wollen sie Skifliegen lassen. Und das geht, wenn man halt ein Skifliegen dann im Weltcup auch zu Hause hat, dann will man diese Gelegenheit nutzen.
Genau, also, das haben letzter die Österreicher am Kulm da, aber das geht ja heuer nicht, weil da ist Skiflug-WM, jetzt nutzt eh nichts. Und in Bischofshofen kann eigentlich auch nicht die beste nationale Gruppe springen, weil die sollen ja wieder den Quotenplatz beim Kontinentalcup holen, der was genau gleichzeitig 5. oder 6. Jänner in Garmisch-Partenkirchen ist.
Ja, ganz genau. Kommen wir nochmal zur deutschen Mannschaft. Also du hast es jetzt ja auch schön beschrieben. Ich bin unheimlich überrascht. Sie haben mir natürlich alle nach der Saison, habe ich im Endeffekt die ganze Mannschaft getroffen. Ich habe sie auch vor der Saison getroffen. Und sie haben alle gesagt, wir haben jetzt wirklich jeden Stein umgedreht und haben uns mal zusammengesetzt und haben da ganz offen Feedback ausgetauscht, was muss besser laufen. Aber dass das gleich so schnell greift und funktioniert, überrascht mich. Wie geht's dir denn auch?
Ja, überall von dem her. Ich glaube, wichtig war das eben, weil die haben gesagt, nach der letzten Saison, so was ich mitgekriegt habe, so kannst du nicht mehr weitergehen, so will keiner mehr. Weißt du, du bist angewiesen, okay, Wellinger, Geiger, die haben eine Leistung gebracht, aber die anderen waren, glaube ich, nicht wirklich glücklich, die sind dabei gewesen, gut dabei gewesen, aber weißt du, die waren halt doch, ja, weißt du, dabei, einfach so. Haben punktet, aber gar nicht so und ich glaube schon, dass das war und du merkst schon das Potenzial, was die Athleten haben, auch vom Talent muss da vorhanden sein und natürlich die Arbeit, so, dass, weißt du, die Einstellung, die Motivation, weil sonst funktioniert so eine Umstellung nicht so schnell. Weißt du, weil das dauert länger. Deswegen, aber du weißt ja, dass ein Wellinger oder Geiger, das sind echt gute Talente mit einem guten Einsatz. Und wenn die was umstellen und wenn die was wollen, dann können die das sehr schnell schaffen. Und das hat man schon gesehen. Und man merkt es auch vor allem von der Technik, von der Herangehensweise, Anfahrtsposition, das schaut ganz anders wie letztes aus. Also ich glaube auch, die Sprungphilosophie hat sich aber ein wenig geändert, weil die haben es doch sehr extrem immer gemacht, nur letztes Jahr oder vor allem 2 Jahren tiefe Anfahrtsposition, viel über den Absprung und jetzt sieht man einfach, wie extrem die versuchen, wie schnell in eine optimale Flugposition zu kriegen, vorne aussehen, das Vertrauen, was die haben vom Absprung aussehen, die Flugphase, das System schließen, das ist gut. Ich glaube schon, dass man da einfach gesehen hat, wie man in Slowenien, da beim Planitzer bei der bei der Weltmeisterschaft gesehen hat, wie auf einmal die Slowenen extrem springen und wie das funktioniert hat, dass das der Weg ist. Ich glaube schon auch, dass das ein Grund war, dass man da hin muss.
Jetzt kommen wir mal ein bisschen zur Ausgangslage. Du hast zweimal die Vierschanzentournee gewonnen, aber die Ausgangslagen für dich damals waren ja unterschiedlicher, kann es ja im Endeffekt kaum sein. 1992, 93 für all unsere Zuhörer da draußen. Hast du die Tournee gewonnen, obwohl du erst zu Saisonbeginn damals fix im A-Kader warst. Jetzt in der Saison 94, 95, dein zweiter Tourneesieg, da warst du hingegen der Top-Favorit. Du warst, wenn ich jetzt da richtig recherchiert habe, bis dahin und sogar in den Januar noch hinein immer mindestens Zweiter in einem Weltcup springen. Wie sind denn, nimm uns doch mal mit, diese erste Tournee, bist du doch völlig frei, locker von der Leber, wie man in Deutschland sagt, ohne großen Druck gesprungen damals, oder?
Ja, damals 92, 93, absolut. Das war überhaupt meine erste Gesamttournee. Ich war vorher nur einmal so nationale Gruppe in Innsbruck und Bischofshofen dabei, aber da habe ich mich auf einmal in Fall und da war immer die Richtlinien so quasi beim Weltcup-Auftakt vor der Tournee, die Weltcup springen. Du hast, glaube ich, zweimal unter den 6 glaube ich, sogar sein müssen. Dann hast du fix bei der Tournee deinen Startplatz gehabt, sozusagen. Und das war meine erste Gesamttournee, deswegen bin ich eigentlich, lässig, jetzt habe ich mich qualifiziert, jetzt darf ich in Oberstdorf das erste Mal bei der Vierschanzentournee dabei sein. Also ich bin einfach mit denen hingefahren, ich habe also frei gehabt, dann habe ich einfach die Tournee gefreut. Ich habe gewusst, die Form stimmt, aber bin nicht mit dem Ziel gegangen, ich gewinne jetzt die Tournee oder was. Mir hat es einfach taugt. Und meine Einstellung ist immer nach wie vor so, du musst nach Oberstdorf fahren, topfit, du musst dich freuen auf die Tournee und mit der Einstellung hingehen. Du kannst die Tournee nicht in Oberstdorf gewinnen, du kannst die nur verlieren. Du brauchst dort einfach, du musst gut anschreiben. Du musst nicht den Tagessieg holen, aber du musst dabei sein. Ja. Und mit dem bin ich hingefahren. Und wenn es da mal kurz, aber du musst auch gleich eigentlich beim ersten Trainingssprung relativ gut dabei sein, beim Training, damit du ja nicht auf blöde Gedanken kommen oder unsicher wirst. Und ich bin dort hingegangen und bin eigentlich vom ersten Sprung an gut gesprungen. Und dann ist für mich schon, dann habe ich einfach so einen Spaß gehabt. Die haben mich auf jeden Sprung gefreut. Und dann bin ich im ersten Wettkampf gleich Zweiter geworden, ich glaube 3 oder 2 Zehntel hinter dem Duffi nur. Also das war für mich wie ein Sieg und war echt cool. Und dann ist das Radl ins Laufen gekommen. Und am Berg Isel dann sowieso, dann habe ich gesagt, ja, weißt du, ich war schon ein paar Mal Zweiter, und als du dann am Berg Isel eigentlich dann daheim nur deinen ersten Weltcup-Sieg anwuchs, und da war ich aber sowas von überzeugt, dass ich da gewinnen kann. Die Chance, die hat mir einfach taugt, und da habe ich gewusst, Berg Isel, das ist meine Chance, so blöd kann es gar nicht sein, dass ich da nicht gut springe. Also da war ich sowas für überzeugt. Natürlich dann in Bischofshofen, da fangst du auf einmal zum Nachdenken an. Ja. Weil ich habe da waren der Noriaki Kasai und ich, wir waren vom letzten Wettkampf, ich glaube, wir waren innerhalb 2 oder 3 Punkte beieinander.
Okay.
Und da fangst du dann zum Nachdenken an, auf einmal, weißt du, eigentlich war, jetzt kannst du es ja wirklich gewinnen und was halt da alles möglich ist, gell. Aber das ist nicht schon. Und um 4,95 war ich dann echt Favorit, war super in Form und bin eigentlich, ja, die ersten 3 Wettkämpfe 3x2. Gewinnen und hätte aber die Tournee nicht gewonnen worden und der Funaki ist sogar gesprungen, wie der Japaner. Ich war eigentlich nie mit, das war nicht Österreich-Deutsch, bei mir war es immer mit den Japanern. Und der Funaki war nach wie vor mir. Und der ist dann im letzten Durchgang in Bischofshofen gestürzt mit einem extrem weiten Sprung. Ja. Wenn er den wahrscheinlich gestanden hätte, dann wäre es wieder entweder voll eng geworden oder ich hätte es vielleicht gar nicht gewonnen. Aber das war so. Dann hätte ich vielleicht, ja, weil ich bin echt mit 3 zweiten Plätzen bei den ersten 3 Springen war ich gar nicht Tourneeführender.
Verrückt. Jetzt, was mich jetzt interessiert auch, wenn wir uns vielleicht so aus der Ferne mal jetzt in den Stefan Kraft, in den Andi Wellinger, vielleicht auch in den Karl Geiger, die ja jetzt schon als Top-Favoriten dann auch genannt werden, um uns in die hineinzuversetzen. Wie war das denn dann für dich, Saison 94, 95? Weil mit den Ergebnissen aus dem Weltcup, da hat ja eigentlich, haben fast alle gesagt, ja, der Goldberger, der muss ja eigentlich die Tournee gewinnen. Wie war das denn für dich damals?
Mit der Einstellung bin ich hingegangen, ich muss die Tournee gewinnen. Wichtig ist eigentlich, du weißt genau, ja, um die Tournee, Gesamtwertung gewinnen, da gehört viel dazu. Du brauchst natürlich ein Glück auch. Dann jetzt mit dem K.O.-System, jetzt mit Wind- und Geldregel ist es ein bisschen besser. Du brauchst ein bisschen trotzdem ein Wettkampfglück. Und es gibt halt dann immer wieder, was der auf einmal an, der ist genau in dieser Woche so in Form. Das kann auch diesmal passieren, dass auf einmal der Lanischek oder der Lindwig Ranrück oder eben der Kobayashi wieder diese Form hat und ist einfach genau um das noch besser, was der um das. Aber was der, mit der Einstellung, ich gewinne heute die Tournee, fahrt darf nicht. Du musst einfach sagen, ich bin in Form, ich kann um die Tagessiege mitspringen, ich brauche ein gutes Ergebnis in Oberstdorf und weißt du, da darfst du noch nicht verzweifeln, weil sonst haust du gleich mal die Nerven weg. In Oberstdorf, und ehrlich muss ich sagen, da haben es mir Österreicher trotzdem um einiges leichter wie die Deutschen, weil das haben wir eh schon mal besprochen, weil ja die Tournee der Stadt in Oberstdorf ist und der ist sicher für die Deutschen schwieriger, weil einfach da das Heimspringen, die Zuschauer, die Erwartungshaltung, die Medien, es ist einfach schon mal gleich der erste Wettkampf deutlich intensiver oder anstrengender für das deutsche Team. Da gehen wir Österreicher schon ein bisschen entspannter hin, aber am entspanntesten ist natürlich immer Janne Ahonen oder Kobayashi oder was die Ausländer hingegangen, aber die haben nur weniger diese Aufmerksamkeit gehabt rundum. Für die ist nur ein bisschen leicht, aber für uns ist nur noch mehr Prestige. Ich habe aber gesagt, wichtig ist für mich bei der Tournee, du musst bei den 4 Springen mindestens einmal am Stockerl stehen. Das ist es. Das ist das Highlight des Jahres in Österreich und in Deutschland. Du musst dabei sein. Und wenn es geht, gleich am ersten Wettkampf, da musst du am Stockerl stehen, dann läuft es schon.
Ja, wie groß schätzt du den Vorteil jetzt ein, wenn wir jetzt unsere Deutschen und Österreicher vergleichen, dass ein Stefan Kraft die Tournee schon mal gewonnen hat?
Wow, Vorteil, ja. weißt du, den Druck hat er nicht mehr, dass er es unbedingt gewinnen muss. Er hat gesagt, er hat schon gewonnen. Ehrlich gesagt, der Stefan hat überhaupt keinen Druck. Er hat schon so viel erreicht und so viel für Österreich geleistet in seinem Leben. Wenn der nicht gewinnt, darf ihm keiner besser sein. Gell? Das ist klar. Bei Stefan, das ist halt das, denkst du, Oberstdorf liegt ihm, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, da wird er wieder hinkommen und jetzt momentan zwickt ihm sein Rücken ein bisschen wieder, aber das ist oft bei ihm gar nicht einmal so ein schlechtes Zeichen, weil jetzt Mal, wenn er das guckt, hat, ist eigentlich relativ gut gesprungen. Weißt du, wenn es nicht ganz schlimm war. Immer wenn er gesagt hat, ein bisschen zirkt ihm da, dann war er eigentlich voll dabei. Das war immer so ein Zeichen, so quasi, ja, das, wie wenn er es ein bisschen braucht. Auch, gell, dass, das ist wie eine Ablenkung, dass du nicht deine Energie verschierst, dass ein bisschen was der ein wenig zurückhaltender ist. Aber der Knackpunkt, das wissen wir auch, sind bei den Österreichern in den letzten Jahren immer gewesen oder letztes Jahr vor allem auch, oder generell auch, wie er die Tournee gewonnen hat, war er, glaube ich, Sechster in Garmisch-Partenkirchen. Ja. Obwohl er zum Training jetzt mal hinkommt und gut springt bei den Trainings, wenn sie im Sommer oder im Herbst da sind, ist er immer. Heuer haben sie, glaube ich, gar nicht trainieren dürfen mit dem Garmisch, da war irgendwas, keine Ahnung, wo die Chancen gesperrt oder was. Aber sonst war er immer extrem gut und nur bei der Tournee hat er sich meistens einfach überfahren, den Sprung. Von zwei Jahren, glaube ich, hat er sogar die Quali verpasst, wenn ich mich. Stimmt, das geht auch schon, gell?
Es war, ob es vor zwei oder drei Jahren waren, weiß ich jetzt auch nicht, aber er hat sich schon verpasst.
Das ist halt für den Dings der Knackpunkt, für den Stefan. Da muss er halt einfach bin, aber ich glaube, dass er das entspannt angehen kann, vor allem, wenn er gute Mannschaft nebenbei hat, die ihn da unterstützt, aber weißt du, wenn er Zweiter, Dritter vielleicht um einen Sieg schon in Oberstdorf vorne dabei ist, dann ist das auch sicher leichter, dann ist das entspannter, wenn nicht alles auf ihm ist. Aber der Stefan, da geht er voraus, in Oberstdorf, die Chancen liegt ihm und wenn er nicht wirklich ein extremes Pech oder irgendwas hätte, dann ist er da vorne dabei, weil das ist einfach, ich kann mich nicht erinnern, wann der Stefan jemals in Oberstdorf schlecht gesprungen war.
Geht mir
auch
so.
Das hat auch bei der Weltmeisterschaft gesagt, da war der Weidwig als Favorit und auf einmal gewinnt er das.
Ja, ja, richtig.
Das ist halt der Stefan, der Graf, den darfst du einfach nicht abschreiben, weil wenn du glaubst, er ist nicht da und zaubert der auf einmal was aus. Also das ist das immer wieder.
Wie groß ist denn die Sehnsucht in Österreich nach einem Tourneesieg? 2015 der letzte. Ich kann natürlich als Deutscher berichten, dass bei uns die
Sehnsucht... Ja, das ist deutlich höher, das muss man schon ehrlich
sagen. Ja. Aber um es mal ins Verhältnis zu setzen, also bei uns ist die Sehnsucht grenzenlos. 2002, das ist ja ewig her.
Ja, 21 Jahre.
Ja, wie ist es denn in Österreich?
Ja, muss man schon sagen, wir haben es das damals 7-mal hintereinander gewonnen und da ist man halt schon extrem verwöhnt. Gell? Das merkt man schon, da ist auf einmal ein Läufer gewesen, so quasi egal was ist, da kommt, da auf einmal gewinnt sein Thomas Dieter, da hat keiner gerechnet. Und auf einmal ein Jahr später kommt es auf einmal ein Stefan Graf, die Junge, weißt du, da ist immer wieder einer gekommen, naja, gell? Eigentlich jetzt vorher schon der Gregor Schlierenzauer dreimal gewinnen sollen und auf einmal war es aber ein Wolfgang Lötzl, dann war es ein Andreas Kofler, dann ist ein Thomas Morgenstern und dann auf einmal der Schlierenzauer zweimal. Also die Tournee gewinnen ist nicht so einfach, weil der Simon Amann ist, glaube ich, auch fünfmal um einen Sieg mitgesprungen und hat es noch nie gewonnen.
Ja.
Das ist schon schwierig und schau, eins frage einen Severin Freund, wie oft, der ist ja auch oft um einen Sieg mitgesprungen, der hat, glaube ich, Oberstdorfs Auftaktspringen auch zweimal gewonnen. Ein Martin Schmidt, der, glaube ich, hat Oberstdorf viermal gewonnen oder sowas, gell, und hat es dann nicht geschafft. Also das ist nicht so ohne, aber natürlich sagt man jetzt in Österreich auch schon, boah, das ist schon lang her, schon 8, was ist denn das überhaupt? Ja, 15 war das letzte, 8 Jahre schon immer gewonnen, was das wär schon wieder endlich an der Zeit. Aber es ist nicht so einfach, aber die Sehnsucht ist natürlich groß, aber im Vergleich zu Deutschland sind wir ja eh nur sehr privilegiert und gut bedient gewesen in den letzten Jahren natürlich. Eins weiß ich halt auch, die letzten Jahre hat es dreimal der Kamil Stoch und einmal Kubacki, gell? Weißt du mir das? Kamil hat es dreimal gewonnen, oder?
Die Tournee, meinst du?
Ja.
Nein, wir haben ja noch Graneröd gehabt, wir haben Kobayashi noch gehabt, der zweimal gewonnen hat.
Ja, aber die Polen haben es ja doch auch viermal gewonnen in den letzten 10
genau,
Jahren.
Genau, Kubacki hat es einmal gewonnen und Kamilsdorf hat es dreimal gewonnen.
Dreimal. Und da fahren wir, weißt du, vor allem gewinnst die Polen und die sind aber heuer, also weit weg von Favoriten. Ja. Also wenn ein Pole am Gesamtsieg mitspringt, das wird mich jetzt brutal überraschen. Ich meine, die haben jetzt schon noch Zeit zur Tournee, aber... Du müsstest mit ein bisschen mehr Erfolgserlebnis schon zu tun fahren. Ich meine, das sind große Athleten, ein Stoch, ein Kubacki, ein Schüer, aber Ja, man Stockerl einmal mitschnuppern bei den Einzelspringen, ja, aber um Gesamtwertung traue ich mir jetzt nicht sagen, weil da brauchst du schon ein bisschen mehr Selbstvertrauen wahrscheinlich.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube
das
auch,
ist meine Meinung.
Ja.
Da brauchst du. Weißt du, aber ein Kobayashi und ein Granerüd, und ein Granerüd hat er ist auch schon länger um einen Sieg mitgesprungen und wie eigentlich der Top-Favorit war, hat er es auch nicht gewonnen, gell? Also der mit dem gelben Trikot hat es noch gar nicht so oft gewonnen, die Tournee.
Mhm, ja.
Letztes Jahr halt der Granerüd. Deswegen ist das schon und die Bullen, die sind heuer eigentlich weit weg. Aber ja, die. Also wir wünschen Österreich, weißt du, oft schon, jetzt mal ist halt zumindest, das würde mich halt wahnsinnig freuen, oder wäre es halt wichtig, wenn man zumindest bis Bischofshofen am Gesamtsieg mitspringt. Wenn es in Bischofshofen dann knapp hergeht und verlierst, dann Zweiter wirst oder Dritter wirst oder dann ganz Abschluss, ist mir auch noch relativ egal, muss ich sagen, obwohl du es dann nicht mehr willst. Aber wenn es so wie in den letzten Jahren eigentlich schon noch Garmisch-Partenkirchen vorbei ist und dann zu den Heimspringen nach Innsbruck und Bischofshofen fährst und du weißt, okay, es geht eh noch mehr um Tagesergebnisse, dann ist das nervig.
Hm.
Und das haben wir auch, das spürst du auch bei den Zuschauern und bei den Leuten einfach, gell?
Ja, absolut. Gut, warten wir es ab. Also meine persönliche Meinung ist, ich glaube auch nicht, dass Granerüd jetzt diesen großen Schritt macht.
Das nein, da tippe ich mehr auf Lindwig.
Okay.
Lindwig
okay.
Oder Vorfang sind von den Norwegern näher dran.
Ja, ja. Das sehe ich, ja. Seh ich tatsächlich ja. Auch so. Und Kobayashi, der ist halt, er wirkt wieder sehr stabil, finde ich,
ja.
in seinem gesamten System. Und der Hund ist halt immer da, wenn es um die Vier-Schanzenturnier
ja,
geht. Also den
vor allem und der Kobayashi hat teilweise schon Trainingssprünge oder Qualifikationssprünge ausgelassen. Da ist er ganz vorn mitgesprungen. Die hat er auch gewonnen. Ich glaube, in Klingenthal sogar einmal. Mhm. Aber im Wettkampf hat er eigentlich das relativ zu locker genommen oder hat noch. Weißt du, da hat noch irgendwie, da hat man merkt schon quasi, da war er noch nicht so ganz bei der Sache, da hat er noch eher ein wenig Pech gehabt, da hat er auch schlechter in die Sprünge gezeigt. Aber ich glaube auch bei der Vier-Schanzentournee wird der voll da sein. Also den musst du auf der Liste haben, weil die werden heuer auch, weil sie ein bisschen länger Zeit haben, ein bisschen ja, ganz gut angehören. Also den Kobayashi habe ich auf meiner Liste, wenn ich jetzt unter die drei tippen müsste, da die sagen, da ist Wellinger, Kraft, Kobayashi,
mhm.
Der manische Geiger.
wir kommen gleich noch zu unseren Tipps.
Ja, nein, aber das ist mein Ding. Das ist schon so, ja.
Mhm, absolut. Und der hat ja, also wenn wir kurz noch bei Kobayashi bleiben, der hat ja am wenigsten Druck von allen. A, hat das schon zweimal gewonnen. B,
ja.
Ist natürlich medial und so weiter. Hat er ja überhaupt nichts, was auf ihn einprasselt. Und C, ist er jetzt auch nicht der, wo jetzt alle sagen, oh je, er ist der Top-Favorit. Er muss, weil bei ihm sagt man, er kann.
Ja.
Aber Druck hat er doch gar keinen, oder?
Also Druck, zumindest verbraucht er sicher am wenigsten Energie für das Rundherum, was sonst so die Top-Athleten, was das vor allem von Österreich und Deutschland noch machen müssen. Da ist eine Pressekonferenz, da ist das, da haben die Leute, die Fans. Du, der sagt, er spricht in Englisch, er spricht mit Deutsch, der hat seine Ruhe, was der geht da durch und muss nicht und ist nett und braucht so gewisse Sachen und wohnt er das auch schon nicht und Druck, wie man dann sagt. Ich glaube, Druck hat der noch einmal in seinem Leben gehabt, glaube ich, das war bei Olympia, die wollte unbedingt haben, die Olympia-Medaille oder beim ersten Turniersieg oder so Grand Slam, aber sonst wirkt er relativ entspannt.
Mhm.
Auch vom Typen her, der ist da cool. Also deswegen wird der für mich auch sehr gefährlich, weil der erstens in einer guten Form ist und entspannt wirkt.
Absolut. Ganz kurz noch, wir haben ganz am Anfang schon über unsere alten Männer gesprochen. Ich wollte dich da mal fragen, mir ist so ein bisschen aufgefallen, dass sich das Skispringen schon ein bisschen verändert hat. Diese Durchstarter mit 18, 19 oder auch wie du damals, Anfang 20, die da mehr oder weniger aus dem Nichts kommen und die Dinge hier reihenweise souverän weggewinnen. Ich finde, dass sie entweder gar nicht mehr oder immer weniger da sind, ist dafür aber auf der anderen Seite Phänomene wie Manuel Fettner oder jetzt unseren Pius Paschke mit 33 gibt, die dann plötzlich den Höhepunkt ihrer Karriere in diesen fürs Skispringen doch hohen Alter erreichen. Täuscht mich das oder ist dir das auch aufgefallen? Wie könntest du dir das erklären?
Das stimmt schon, das hast du vollkommen richtig beobachtet, dass natürlich die Jungen immer so durchstarten, das ist schon auch materialbedingt ein bisschen ausgeschuldet, gell? Weil ja du mit dem Bodymass-Index, Skilänge und das alles nicht mehr so zusammenpasst. Weißt du, früher war so ein 16-Jähriger dünner, weißt du, Leichtgewicht und hat aber trotzdem lange Ski nehmen können, was er wollen hat, der ist halt geflogen, gell? Und der muss ja jetzt auch mit 16 Jahren, wenn im Weltcup springt, muss an diese Materialregeln halten und das funktioniert einfach nicht mehr, weil er dazu so kurze Ski nehmen muss, aber körperlich noch nicht so weit entwickelt ist und einfach athletisch noch nicht so weit ist, gell?
Ja.
Dadurch ist das ganz schwer möglich. Ich glaube, der letzte, was da das war eh der Domen Breutz, der was da als junger Bursch schon mal so richtig aufgezeigt hat. Wir in Österreich haben auch ganz einen guten Einbacher, einen jungen 2006er, gell, der schnuppert da auch schon gut rein im Conti Cup ganz vorne mit, das könnte so einer sein, wenn er den Startplatz einmal kriegt, weißt du, aber der muss jetzt erst kriegen, mit den 5 oder 6 Startplätzen und mit 4 in der nationalen Gruppe ist das schwierig. Also es ist für die Jungen da reinzukommen, noch materialmäßig mit den Regeländerungen viel schwieriger geworden, das ist schon klar.
Okay.
Das ist das und natürlich aber durch das Ganze und dass die Athleten älter werden, das hat schon mit denen auch was zu tun. Das ist generell, die Menschen werden älter, weil einfach das ganze Gesundheitssystem oder auch die ganzen, sagen wir mal, beim Sport ist es so, die Leistungsdiagnostik und die Trainingssteuerung und die ganzen medizinische Betreuung und physiotherapeutische Sachen und auch die Förderungen, was man kriegt, sei es Grenzschutz, Polizei, Zoll, Bundeswehr, natürlich, weißt du, die sind schon Aufhänger. Früher hast du gesagt, oh, wenn ich es nicht unbedingt gleich schaffe, oder was ich hier auf, weil ich muss einen Beruf erlernen, weil ich muss von was leben. Und jetzt hat man doch ein bisschen mehr Abfang, auch durch die Skiverbände und so. Deswegen ist sehr gut, dass die Athleten auch wissen, wenn sie die Möglichkeit haben, da nur dabei zu bleiben, ist es besser, weil arbeiten gehen ist halt nur blöder wie Skispringen, muss ich ehrlich sagen. Da können sie nämlich so lange das tun, was einem am liebsten taugt. Gell?
Ja.
Und das hat schon dadurch ist auch das Leistungsalter natürlich in die Höhe entwickelt, weil einfach die individuelle Trainingssteuerung und die medizinische und besser geworden ist. Also früher hat man halt zu 10 in der Mannschaft trainiert, jeder das Gleiche. Der eine hat es gepackt, der andere nicht. Und jetzt wird halt das individuell. Aber es ist einfach in der Leistungsdiagnostik alles viel besser geworden.
Ja, ja, auch Thema Ernährungswissenschaften
genau,
und sowas.
Genau, alles, Ernährung oder ja. So Sachen, das ist schon was, dass man einfach gewisse Sachen hat. Und natürlich, es ist auch jetzt natürlich, wenn nicht so viele Junge so schnell nachrücken können, haben auch die Älteren länger Zeit, sich zu entfalten.
Absolut, Pius Paschke, wie gesagt, das beste genau. Beispiel.
Ja, Pius Paschke ist mich gefreut, echt wahnsinnig für ihn, also... Ja, dass er beim Weltcup, erstens hat man gedacht, okay, der ist im Weltcup dabei, er ist in der Weltmannschaft drinnen, weil man denkt, jawohl, das ist genau das, was er drauf hat. Und da ist jetzt auf sein Leistungszenit. Wenn du mich letztes Jahr oder vor 2 Jahren oder vor 5 Jahren gefragt hast, gewinnt der Pius Paschke mal einen Weltcup springen, da hätte ich zu 99% gesagt, nein, außer er hat wahnsinniges Glück irgendwann einmal.
Ja, er hätte wahrscheinlich selber Nein gesagt, oder?
Ja, also, wahnsinniges Glück. Und das ist aber das. Und wenn man denkt, ich glaube, es ist jetzt 5 Jahre zurück, da war er der aus allen Kadern weg, der war im DSV eigentlich gestrichen, dann hat er sich selbst wieder zugearbeitet über seinen Heimtrainer zum FIS Cup, den Startplatz für den Conti Cup, vom Conti Cup im Weltcup. Und jetzt gewinnt er vor mir Weltcup springen, weißt du, das ist ja, aber nicht nur, weil er Glück gehabt hat, weil er wirklich gut springt, er schaut an, sein Listen, was waren sein schlechteste Ergebnis jetzt bei 6 Wettkämpfen, glaube ich, war 7. oder 8. das schlechteste, was er gehabt hat.
Ja, sowas in die Richtung, ja.
8. Platz, ist 6. 8. Platz war der 2. Tag in Klingendal.
Ah ja, verrückt. Also in Sachen Konstanz sind das eigentlich Ergebnisse, mit denen man eigentlich auch eine Tournee gewinnen kann. Ich will ihm das jetzt nicht andichten.
Das ist ja Wahnsinn, wenn du das denkst, gell, dass das möglich ist. Möglich, aber das ist halt das und das ist ja das cool und wenn einer so kämpft und die Chance hat und an sich glaubt, dass das dann endlich einmal aufgeht. Weil du kannst ja genau das gleiche, so wie Manuel Vettner in Österreich ist ja nichts anderes.
Ja.
Der hat ja vor 3 Jahren, oder war das auch, oder 4, so zurückkämpft wieder, der war schon mehr oder weniger weg und auf einmal gewinnt der Silbermedaille bei Olympia.
Ja.
Ist jetzt, glaube ich, was ist denn der Fette? 39 mal, 38.
38 oder 39, ja.
Also. Und hat noch nie ein Weltcup-Springen gewonnen.
Ja, das ist richtig.
Und springt aber seit 2005 im Weltcup, glaube ich, oder?
Verrückt, ja, kommt hin.
Wahnsinn, oder? Unglaublich. Ja. Oder 2003, glaube ich. Der springt 20 Jahre lang im Weltcup und ja, sicher, sein erstes Springen in Bischofshofen, da war er 15 oder 16. Mhm. Ich glaube, seit 2002 hat er sein erstes Weltcup-Springen gemacht, vor über 20 Jahren.
Ich hab's gerade nachgeschaut, am 4. Jänner 2001 ist er bei der Vierschanzentournee in Innsbruck zum ersten Mal im Weltcup gesprungen.
Also er springt 23 Jahre im Weltcup und hat noch nie gewonnen. Sommer Grand Prix und ist immer gut, aber noch nie gewonnen. Okay? Und so.
Ja.
Vielleicht geht auch nicht der Knopf auf, aber er zieht es halt auch nicht aufgeben. Das ist halt schon lang. Wenn du im Endeffekt da 23 Jahre jetzt dabei bist und noch nie ein Weltcup-Springer gewonnen hast und aber immer knapp dabei bist, das ist halt schon.
Ja.
Und nebenbei kommt auf einmal, der hat erlebt, der war dabei, wie ein Schlierenzau ist gewonnen hat, oder ein Morgenstern ist gewonnen, oder ein Kofler, ein Lützl, ein Graf, der ist immer schon dabei, gell? Mhm. Er kann da wahrscheinlich Geschichten erzählen. Keine Ahnung, wahrscheinlich 13 Trainer oder schon gehabt, oder
wie auch immer. Ja. Den müssen wir
und wieder. Und ist aber top fit, was geht? Er ist sprungkraftmäßig super, so akrobatisch ist er sowieso gut und ist echt sensationell.
Absolut, absolut. Ja, ist doch schön zu sehen, dass im Skispringen sowas dann immer wieder möglich ist. Gut, bevor wir zu unseren Tipps jetzt kommen, abschließend möchte ich mit dir noch ganz kurz rüberschauen zu den Damen. Da sehen wir in dieser Saison die sogenannte Two-Nights-Tour, also halbe Vierschanzentournee, veränderte Reihenfolge.
Two-Nights hast du, gell?
Two-Nights-Tour, genau. Also veränderte Reihenfolge, erst Garmisch, dann Oberstdorf. Findest du diese Two-Nights-Tour jetzt auch, dass man zwei Tourneestationen mit dabei hat, den Schritt in die richtige Richtung, die dann vielleicht Vierschanzentournee im klassischen Sinne irgendwann sein muss? Wie gefällt dir die Idee jetzt?
Ja, der Marktdoktor kann jetzt diskutieren, hin oder her, wie man will. Ich find's schon gut, weil es ist halt schade, weil eigentlich war ja die Idee schon mal, glaube ich, vor 5 oder 6 Jahren geboren, dass man generell auch eine Vierschanzentournee für Frauen macht. Damals waren aber eigentlich die Deutschen noch nicht so dafür, da hat's ein bisschen noch, war man noch skeptisch. Dann haben die Österreicher mit, glaube ich, mit Villach und Lubno oder so da die Silvestertour gemacht. Das, was gibt und so, und jetzt wollen die Deutschen natürlich das machen. Jetzt hat aber, glaube ich, Innsbruck wieder noch nicht gesagt, sie sind noch nicht so weit, aber früher oder später sollte auch so eine Tour geben. Die Frage ist nur, ist es sinnvoll, dass man die Damen an die Herren dazuhängt, dass sie dazukommen und ein Beiwagerl von den Herren sind mit einer Vierschanzentournee? Bei den Herren ist jetzt, glaube ich, die 72. Bei den Damen wäre das erste. Oder macht man eine eigenständige Tour mal für die Damen, dass sie ganz selbstständig was macht? Das ist die Frage. Schaffen das die Damen? Ich weiß nicht. Ich glaube, wahrscheinlich meine Meinung ist, dass sie besser aufkommen werden, wenn sie mit den Herren dabei waren. Ich habe das letzte erlebt in Willingen, Damen und Herren am gleichen Tag die Wettkämpfe, das war sensationell cool. Mhm. Also die Stimmung war extrem gut und warum sollte das nicht auch bei Vierschanzentournee funktionieren? Es ist natürlich schon lang, das Wetter muss passen, was denn man braucht, das Umfeld, das ist schon gut. Es ist schon möglich, was weißt du, oder ob man es wirklich auch, ja, was weißt du, jetzt Zeitenverkehr fährt, wie auch immer, aber dass es funktioniert, hat man in Willingen gesehen, dass man Damen und Herren am gleichen Tag machen kann, was voll cool war. Man sieht ja, dass es bei der ROR funktionieren kann. Ist halt nur die Frage, wollen sie allein was machen oder sind sie. Ich glaube nicht, dass sie nur, sie werden für mich von den Herren auch nicht als Beiwagerl gesehen, weil die Herren, merkt man schon, die respektieren die Damen voll, die springen, die in Österreich zumindest kriege ich es mit, die trainieren an die Stützpunkte gemeinsam, haben da Gaudi und helfen sich gegenseitig und haben größten Respekt vor den Damen, die Herren. Das ist schon deswegen, aber ob die Damen, wenn sie alleine so eine Tour machen, ob sie das jemals schaffen, dass die so groß aufgezogen wird wie auf ihr Schanzen dann bei den Herren, was denn das ist dann zum Bezweifeln. Ja. Das ist die Frage, machen sie was Eigenes oder sind sie da dabei?
Ja.
Das kann man überdiskutieren. Ich finde das schon cool, warum nicht, warum hätten sie sie mittlerweile verdient, weil bei der Vierschanzen die Stimmung allein schon in Oberstdorf, wo es da abgeht, an der Quali, das ist ja unglaublich, was weißt du. Das kriegst du sonst nie, glaube ich. Das ist meine Meinung. Oder so in Bischofshofen, warum sollte man das nicht? Oder wenn man so Tage, weißt du, wie man halt das Konzept dann macht, das muss man sich ausleichen, dass das fernsehtechnisch geht, dass sie, weißt du, mit den ganzen Service-Athletendorfe, dass sie das zusammenbringt, das ist noch für noch Wochen. Aber ich glaube schon, dass das in naher Zukunft irgendwann einmal sein wird.
Mhm. Sehe ich auch so. Meine Idee wäre ja, dass man das Herrenfeld auch auf 40 reduziert, so sich ein bisschen mehr Platz schafft, dass die Damen ihre Wettbewerbe dann austragen nach den Qualifikationsspringen der Herren, sodass sie auch diese große Bühne haben.
Genau, da kann man viel diskutieren. Man kann ja die Damen dann auch bei der Tournee auf 30 haben da.
Zum
und die
Beispiel.
Herren auf 40. Wahrscheinlich auch. Zum Beispiel. Bei den Herren sind Qualifikationen jetzt gewinnen im Weltcup, wo 58 Starter sind. Das ist die Qualifikation ist uninteressant. Bei der Tournee werden schon 65 sein, das ist schon besser. Aber wie du sagst, dann gibt es halt für gewisse Sachen einfach, muss man halt ein bisschen überqualifizieren nur mehr.
Ja, ganz genau. Ich meine, bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen ist das Herrenstarterfeld ja auch kleiner. So, und da funktioniert es dann auch. Also ich glaube, wenn man...
Es ist halt schon Sache, muss man sagen, für die großen Nationen, die Quoteneinschränkung, was sie jetzt gehabt haben. Ich finde die nicht gut, ich finde die nicht fair, weil einfach, weil ich sage da immer noch eins, was den nicht abwerten gegenüber anderen Nationen, aber ich sage da, der 15. beste Österreicher oder 15. beste deutsche Skispringer ist sicher besser wahrscheinlich wie der beste Kasache.
Ja, und was bringen dir drei Startplätze für eine kleinere Nation, wenn sie am Ende eh nur zwei schicken können?
Also genau, und die wahrscheinlich dann auch wieder die Quali nicht schaffen. Mal schauen, jetzt mit den Dings, die fünf besten Deutschen, die fünf besten Österreicher, die fünf besten Slowenen, die fünf besten Norweger, waren alle wahrscheinlich unter die 30, dann hast du schon mal 25 Blitz, dann kommen nur zwei Schweizer, dann kommen nur zwei Japaner und die kleinen Nationen haben wieder nichts davon. Es sind trotzdem nur unter die 30 die besten sechs Nationen wahrscheinlich. Genau. Egal wie weit sie es nur oben tun.
Absolut. Ja, und auf der anderen Seite muss ein Martin Hamann, der wirklich ja auch für seine Verhältnisse eigentlich mit die stabilste Saison springt, wenn sie nicht doch noch ganz kurzfristig die nationale Gruppe einsetzen, dann ist er halt nicht mit dabei zum Starter-Tournee.
Und ein Konstantin ist nicht dabei.
Ja, genau, und ein Konstantin Schmid und ein Markus Eisenbichler, nein, keine Chance. Ja, also, ja.
Brauche ich ja nicht tippen. Na, aber was sagst du das mit den Damen oder sowas? Weil es ist ja so, Garmisch-Partenkirchen hat schon, in Innsbruck wird auch schon lang geredet, Flutlicht. Du brauchst ja dann ein Flutlicht. Genau. Dass die Sachen auch, was die am Abend machen kann, ist auch für die Zuschauer und für die Stimmung. Ich finde einfach, für mich sind die geilsten Turnierspringen, ist für mich Oberstdorf und Bischofshofen.
Weil es am Abend ist. Geile Stimmung.
Ja, Stimmung. Für mich ist das einfach so. Es ist wunderschön, wenn man per Diesel runterschaut auf Stadt Innsbruck, aber ich trotzdem glaube ich am Abend und du bist unabhängiger, du bist witter, du bist gesichert einfach. Es ist einfacher.
Mhm. Sind wir uns, glaube ich, im Grundprinzip einig und wie das dann im Detail irgendwann aussehen wird, das müssen
es
andere.
Ja, es ist nicht jetzt nur, ich weiß halt auch von den Österreichern, die haben halt nur die Verträge mit Villach und Lugner und so. Weißt du, wie es das war? Die haben es ja damals abgeschlossen, weil halt da zuerst, ich weiß nicht, wer es von der DSV war, nur ein wenig skeptisch. Und dann wollte halt der DSV und dann haben aber die schon laufende Verträge gehabt. Da muss man beide Seiten immer sehen. Aber ich glaube, ich weiß aus Bischofshofen sicher, weil da habe ich mehr Beziehung. Da sagt der Skifahrer, der Verein sagt selben, die wollen unbedingt die Damen haben. Die wollen unbedingt der Damen-Skispringen haben.
Ja.
Man kann eine Damentournee auch machen. Man kann ja machen in Villach, in Bischofshofen, in Planitzer und vielleicht Davis oder wo, oder Val di Fiemme, was die Predazzo.
Ja.
Aber weißt du, das ist halt, dann hätten sie was Eigenes. Aber ich glaube, so eine eigene Damentournee wird nie so groß oder nie so sein. Und wenn sie die Damen nicht unbedingt, wenn man sagt, okay, man ist mit den Herren dabei, man akzeptiert das, man ist halt. Natürlich werden wahrscheinlich die Herren ein bisschen mehr Aufmerksamkeit noch haben, aber ich habe es letztes Jahr in Willingen mitgekriegt und das war echt cool. Mhm. Also das war für die Damen echt cool und ich glaube, jede Dame, wo es da gesprungen ist, fragst, die waren auch begeistert, dann hat sich eingestellt.
Ganz genau. Gut, dann drücken wir die Daumen, dass die Rahmenbedingungen passen. Ich finde es ja gut, dass sie in Oberstdorf 17.15 Uhr jetzt erst anfangen beim Auftaktspringen, weil dann dieser Faktor, den wir haben...
Normal wenn 16.30 normal, gell?
Ja, normal 16.30, da ist auch...
16.45, gell?
16.30 war es eigentlich und Da ist auch die Quali, aber das Auftaktspringen ist 17:15 und da haben wir ja immer das Phänomen, das du gerade schon angesprochen hattest, auch gesehen, dass die Sonne untergeht und der Wind einfach komplett wechselt.
Genau, da wird es einmal dunkel, da ist einmal wechseln und meistens auch, und das weiß man immer, das in Oberstdorf, Alitzer, das sind immer meistens so 10 Minuten, was sie da bis nachspielen. Genau. Aber man müsste halt das beinhart sagen, okay, abwarten oder einfach durchziehen, weil es ist doch, weißt du, so Sachen, das ist... Ja, natürlich macht es Fernsehen Druck, aber da geht es einfach um so viel.
Ja, und ich glaube, man kann...
Man kann einen ersten Bewerb, weißt du, das ist ja das.
Genau, und man kann auch im Fernsehen heutzutage so flexibel sein, dass das möglich ist. Apropos Fernsehen, wo und wann sehen wir dich denn bei der Tournee im ORF?
Ja, ich bin... ich sitze von 28. jetzt Dezember bis 4. Jänner in Wien im Studio.
Ah, okay.
Ich bin erst in Bischofshofen vor Ort, weil wir haben der Martin Koch und der Roscher Michi sind als Kommentator vor Ort bei dem Herrn. Der Toni Oberndorfer und die Daniela Juraschko-Stolz sind vor Ort bei den Damen. Mhm. Und ich bin Studiobegleiter, wir sind nirgends vor Ort, auch bis auf Bischofshofen. Ich bin in Wien im Studio und machen da die Analysen und so Zeugs aus Wien.
Okay, super. Dann sehen wir uns
in Bischofshofen. Ich bin erst in Bischofshofen vor Ort.
Alles klar, aber da sehen wir uns dann auf jeden Fall. Und dann?
Dann am Kulm, oder? Da wärst du auch gekommen, Bad Mitterndorf.
Kulm wird sich wahrscheinlich ausgehen, ja. Das ist noch in der Planung, aber ich bin da zuversichtlich. Und jetzt werden wir uns dann in Bischofshofen sehen. Und jetzt, du weißt, immer kurz vor Weihnachten, wir kommen beide nicht drum rum. Müssen wir unsere Tipps abgeben. Wen sehen wir denn am Ende in Bischofshofen? Wen dürfen wir beide dann gratulieren? Deine Top 3 bitte, lieber Andi.
Top 3? Ich hätte eigentlich Top 5.
Ja, dann gerne Top 5. Raus damit.
Na, ich tippe mal Nummer 1 Wellinger.
Ui.
Andreas Wellinger, ja.
Ganz Deutschland hätte nichts dagegen, mein Lieber.
Zweiter Stefan Kraft. Mhm. Ich bin eigentlich schon ein Patriot.
Jetzt ist zu spät.
Dritter Rujo Kobayashi. Mhm. Vierter Angel Aniszek. Mhm. Fünfter wird der Karl Geiger. Oder der Pius. Karl Geiger.
Karl Geiger, Fünfter.
Gut. Die haben ja letztes Jahr so abgeklappt, dann auf einmal im Bischofshofen, bei Deutschen, kann ich mich erinnern. Die haben im letzten Wettkampf nur so viel verloren. Die waren ja über gut. Die waren ja Oberstdorf und Garmisch, jeder Welle und der Geiger, mal waren ja relativ gut dabei, mal.
Ja, und dann hat der Karl Geiger aber die Qualifikation für Innsbruck verpasst. Erinnerst du dich?
Geiger und in Innsbruck. Und der Graf, das war verzogen, den hat es in Innsbruck hat es den ausgebildet, genau.
Richtig, 51. in der Quali.
Genau, und der Wellinger ist im Bischofshofen eigentlich relativ weit zurückgefallen dann auf einmal.
Genau, und der Philipp Raimund war damals im Endeffekt ja so gut und so erfrischend.
Ja, den habt ihr auch noch, den habt ihr ganz vergessen, genau, weil der Grabenwahl klingen das. Schlecht. Nur an, so.
Ja, wir können uns nicht beschweren. So, jetzt kriegst du von mir noch meine Top 5. Und ich sage, Karl Geiger gewinnt die Vierschanzentournee. Begründung, Karl ist so ein unfassbarer Wettkampftyp und ich glaube, dass er es in diesem Jahr durchzieht. Es kam mir neulich, ich war spazieren mit meinem Hund und wir laufen da so durch den Wald und plötzlich kam mir so, weißt du, wie der Moses die 10 Gebote empfangen hat, habe ich so die Botschaft empfangen von wem auch immer, der Karl Geiger gewinnt die Vierschanzentournee. Also, das ist so.
Okay, das ist aber cool. Die Begründung ist geil.
Ja, jede große Geschichte braucht einen Mythos, auf den sie aufbaut.
Weil der einfach so technisch so gut ist. Aber die Begründung mit Moses und mit der Botschaft ist
auch gut. Super. Gut, und ihr kriegt dafür 2 Stockerlplätze direkt dahinter. Stefan Kraft und Jan Hörl, den ich extrem gut finde. Er taugt mir total in seinem System. Der wird Dritter. Dann haben wir Andi Wellinger auf 4 und Ryoyo Kobayashi auf 5. Das ist jetzt mal meine Wunschvorstellung oder meine Idee, die ich so ins Rennen werfe. Genau. Gut.
Ja.
Dann, so ein Athlet, der wird jetzt, kann der jetzt abschalten oder ist die Tournee schon im Hinterkopf?
Die Tournee ist schon im Hinterkopf, ist eh klar. Weißt du? Natürlich, die, was jetzt gut gesprungen haben, die können relativ leicht abschalten. Die machen ein Training. Ich weiß, die Österreicher sind morgen am Bergisel in Innsbruck, glaube ich, wenn das alles funktioniert, wettertechnisch, das was ja leider momentan nicht so sauber ist. Nur der Stefan Graf nicht. Der macht eine Schonung, weißt du, der mit seinem Rücken ein wenig Pause, der hat eine Untersuchung gehabt, aber scheint alles in Ordnung zu sein. Nichts, weißt du, das halt irgendwie nennt man das pseudoradikulär, irgendwas. Wahrscheinlich eine kleine Muskelverspannung hat er irgendwo drinnen, Muskelzug macht oder was.
Aber
die anderen springen alle auch, ich glaube TG1, TG2 springen jetzt den Bergisel morgen, was ich so ein bisschen mitgekriegt habe. Weil nicht, die Deutschen werden auch noch eine Einheit machen. Oder fahren sie einen Tag früher nach Oberstdorf? Weißt du da was?
Nein, weiß ich nicht.
Sind sie in Engelberg noch geblieben am Tag, aber die werden auch irgendwo sein, ja. Weil die Pause doch zu lang ist. Die Norweger werden einmal, und die Polen werden gescheit Gas geben, da kannst du sicher sein.
Ja.
Weil ob nicht sogar die Polen, oder die Polen, glaube ich, haben sogar über nur die polnische Meisterschaft um die Weihnachtszeit
gemacht. Richtig.
Die haben die da über gehabt, weiß ich, und die müssen eher irgendwas tun, und die schaut sie nicht, wenn sie da noch was tun. Die Norweger werden auch noch irgendwo gute Einheiten machen, schätze ich, weil das ist ja der Vorteil heuer. Da kannst du schon noch was ändern jetzt, weil wirklich so lang wie jetzt, wie heuer, haben sie immer noch nie Zeit gehabt.
Absolut.
Auf die Tournee vorzubereiten. Ja. Also es werden auch, die Japaner werden auch mal heimfahren und werden dann auch ein bisschen entspannter wieder zurückkommen.
Genau.
Die Slowenen werden auch in Planitz oder wo nur ein paar Einheiten also so machen. Aber die Top-Athleten, weißt du, was sollten die noch tun? Die haben ja ein Material beieinander, die kriegen einen neuen Anzug oder zwei neue Anzüge dazu. Die brauchen nicht mehr eine Technik, die werden schauen, dass sie körperlich, was die in ein Vorbereitungsprogramm gut machen, so weiterfahren wie bis jetzt. Die haben nichts. Die anderen natürlich, die Polen und vor allem die Polen, die werden ein bisschen weniger ruhig Weihnachten feiern.
Ja, so ist das. Aber gut, wie es am Ende dann ausgeht, werden wir sehen. Wir freuen uns
auf. Ja, das war so, letztes Jahr war es umgekehrt, haben wir den anderen nicht, weißt du?
Ja.
das ist immer so.
Genau, unsere Tournee. Super, Goldi, dann vielen herzlichen Dank. Auch natürlich im Namen aller Zuhörer da draußen. Frohe Weihnachten jetzt erstmal. Und dann freuen wir uns natürlich auf eine spannende Vierschanzentournee.
Ja, freue mich auch schon sehr, genau.